nach einem erfüllten Leben zum Wohle aller, die in seinem Einflussbereich waren.
Dieser Satz stand unter der Todesanzeige von Gerhard Klopfer, die Anfang Februar 1987 in der Ulmer Südwestpresse erschienen ist. Nach einem erfüllten Leben zum Wohle aller, die in seinem Einflussbereich waren? Waren das auch die 6 Millionen Juden, die in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern systematisch ermordet worden waren? 6 Millionen Juden. Davon 1 Million binnen eines Jahres in Treblinka, über 1 Million in Auschwitz-Birkenau. Insgesamt knapp 1,5 Millionen Kinder. Nach einem erfüllten Leben zum Wohle aller? Schauen wir zurück auf Klopfers Leben und das Jahr 1942, genauer gesagt auf den 20. Januar. Es liegt Schnee, eine schöne Villa direkt am Wannsee. 15 hochrangige Vertreter der NS-Reichsregierung und der SS-Behörden versammeln sich an jenem Tag. Es geht um die Endlösung der Judenfrage, also darum, wie die Ermordung der europäischen Juden auf Behördenebene möglichst effizient umgesetzt werden kann. Ein Jahr zuvor hatte der Völkermord an den europäischen Juden mit dem Überfall auf die Sowjetunion begonnen. Mobile Einsatztruppen der SS führten Massenerschießungen und dann ab Dezember 41 Vergasungen von Juden durch. Die Massenerschießungen fand die NS-Führung zu kostenintensiv, also mussten andere Lösungen her. Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes, hatte zur streng geheimen Wannsee-Konferenz eingeladen. Protokollant war Adolf Eichmann, Judenreferent im Reichssicherheitshauptamt. Und mit dabei Gerhard Klopfer. Doch wer war dieser Gerhard Klopfer? Der studierte Jurist, er wurde 1905 in Schlesien geboren, trat kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in die NSDAP und in die SS ein. 1942 war Klopfer SS-Oberführer, bis 1944 stieg er zum SS-Gruppenführer auf. 1942 ernannte ihn Hitler zum Staatssekretär in der Reichskanzlei, wo er als Abgesandter Martin Bormanns dessen Machtposition sichern sollte. Nach dem Krieg tauchte er erst unter, wurde dann aber mit falschen Papieren vom amerikanischen Nachrichtendienst erkannt und bei einer Nürnberger Hauptspruchkammer als minderbelastet entnazifiziert. Trotz dieser Vergangenheit. Das verwundert auch Dr. Nicola Wenge. Sie ist wissenschaftliche Leiterin und Geschäftsführerin des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg.
Es gab einen Umschwung in der Verfolgung von NS-Tätern. Es gab ja bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949 eine alliierte Strafgerichtsverfolgung, die sehr viel strenger war. Aber auch da muss man sagen, dass Gerhard Klopfer, der versucht hatte, unter falschem Namen unterzutauchen, aber enttarnt worden ist, dass er zwar verhört wurde, auch von dem Ankläger der Nürnberger Prozesse, die ja die großen Kriegsverbrecherprozesse waren, dass er aber trotzdem auch da nicht angeklagt wurde, weil er sich darauf zurückgezogen hat, dass er nicht verantwortlich gewesen wäre, obwohl, wie gesagt, in einer extrem verantwortungsvollen Position nichts gewusst habe und alles, was ihm nachgewiesen werden konnte, nur sozusagen gemacht habe, um Schlimmeres zu verhindern. Wie das bei der Organisation des Holocaust greifen kann, das fragt man sich natürlich heute, denn da war er ja führend beteiligt.
Klopfer beteuerte immer wieder, sich nicht an die Gesprächsinhalte der Wannsee-Konferenz erinnern zu können und sei davon ausgegangen, dass es nur um eine Umsiedlung der Juden gehen würde. Wieder und wieder gab er sich ahnungslos. Auch trotz der Aussagen des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmanns. Eichmann hatte das sogenannte Eichmann-Referat geleitet, das Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden organisierte. Er konnte nach dem Ende des Kriegs über die Rattenroute nach Argentinien fliehen. Dort wurde er dann vom israelischen Geheimdienst entführt und nach Israel gebracht. Eichmann war der erste Nationalsozialist, der in Israel nach dem Gesetz zur Bestrafung von Nazis und Nazihelfern angeklagt wurde. Er wurde am 15. Dezember 61 zum Tode verurteilt. In den Verhören hat der Eichmann zugegeben, dass die Protokolle sehr verharmlos verfasst worden waren und der Ton am Tisch deutlicher war.
Ja, weil es sind verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass bei den Vertretern der Wannsee-Konferenz, das waren insgesamt 15 Männer. Von den 15 sind ungefähr 7 schon während des Kriegs oder unmittelbar nach Kriegsende gestorben. Es waren also noch 7 da. Von den 7 sind schon 4 zu Tode verurteilt worden, unter anderem Eichmann, der war ja auch bei der Wannsee-Konferenz dabei. Bei den anderen 3, die konnten sich genau mit dieser Argumentation, dass sie quasi dahin delegiert worden sind, dass sie ja überhaupt keine Dynamik in den Prozess reingebracht haben. Das ist ja auch aus den Protokollen sozusagen herauszulesen, dass sie da keine tragende Rolle gehabt hätten. Aber man muss den Charakter der Wannsee-Konferenz natürlich ernst nehmen. Das war eine Verständigung aller führenden Bürokraten des Holocaust, dass sie miteinander den Weg freimachen für die Deportation und Ermordung von Millionen von Menschen. Das war das, woran Klopfer mitgewirkt hat. Und dass das nicht justiziabel wurde, entzieht sich unserer heutigen Logik, kann nur mit den Rechtskonstruktionen der frühen Bundesrepublik erklärt werden. Und es hat ja ganz, ganz lange, es ist ja kritisiert worden, es hat ja extrem lange gedauert, bis in den Prozess gegen John Demjanjuk, der wirklich nur im Vergleich jetzt zu Klopfer ein kleines Rädchen im Getriebe war, dass der erstmalig mit als Teil der Ermordungsmaschinerie auch mit verantwortlich gemacht wurde. Es kam viel zu spät. Fast alle Täter waren bis dahin ja schon verstorben.
Nach einem erfüllten Leben zum Wohle aller, die in seinem Einflussbereich waren. Klopfer erhielt eine Geldstrafe und eine 3-jährige Bewährungsfrist, während der er keine verantwortungsvolle berufliche Tätigkeit aufnehmen durfte. Ab 1956 war er dann als Rechtsanwalt in Ulm tätig. Fast unauffällig ging er dieser Tätigkeit nach. Er hat sich grauer gemacht als eine graue Maus, sollte später ein Ulmer Richter sagen. Doch wie konnte er so ein unbehelligtes Leben in Ulm führen?
Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass man wirklich von einem doppelten Klopfer sprechen kann. Einmal von dem frühen Gerhard Klopfer, der einer der ranghöchsten Schreibtischtäter im NS-Regime war und dem es eben gelungen ist, mit ganz gängigen Entlastungsstrategien sich so zu rehabilitieren, dass er auch in Ulm, obwohl allen bekannt war, im Stuttgarter Justizministerium, den ermittelnden Behörden, bekannt war, dass er Teilnehmer der Wannsee-Konferenz war. Das hat aber seiner Reintegration in die Gesellschaft keinen Abbruch getan, nachdem er vorher mehrere Jahre im Internierungslager war. Und die Frage, warum? Weil es einen stillschweigenden Konsens in der bundesrepublikanischen Gesellschaft war, dass auch ranghohe Täter auf Grundlage von Amnestiegesetzen wieder führende Positionen einnehmen können, wenn sie nicht öffentlich neonazistische, antidemokratische Äußerungen machen. Und das ist die Voraussetzung, aber auch die einzige, die für die Reintegration gesetzt wurde.
In Bayern hatte er keine Kanzlei eröffnen können. Sein Staatsexamen hat er nämlich nicht in Bayern gemacht. In Stuttgart sah das dann schon wieder etwas anders aus. Die Lizenz wurde ihm erteilt. In seinem Antrag zur Niederlassung hatte Klopfer wahrheitsgemäß Angaben zu seiner Vergangenheit in der Reichskanzlei gemacht. Dass man im Stuttgarter Justizministerium darin keinen Grund sah, Klopfer eine Lizenz zu verweigern, verwundert nicht angesichts der politischen Stimmung in der Bundesrepublik der 50er Jahre.
Es gab unter den Alliierten erstmal und ziemlich stark, vor allen Dingen auch bei den Amerikanern, den Wunsch, die deutsche Gesellschaft stark zu säubern von den narzisstischen Einflüssen. Und es waren viele Deutsche, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit daran mitgearbeitet haben, auch viele ehemalige Verfolgte. Aber es gab natürlich einen großen, großen Teil der Bevölkerung und auch der alten Eliten, die dann mit der Gründung der Bundesrepublik wieder in ihre führenden Positionen gekommen sind, die keinerlei Interesse daran hatten. Und das ist das gesellschaftliche Klima, in dem eben solche Täter dann auch wieder reintegriert werden. Die Gesellschaft wollte das nicht streng ahnden, hatte andere Interessen, wollte einen Schlussstrich ziehen, schon so früh, schon in den späten 40ern, frühen 50er Jahren. Und das ist eben das Klima, in dem solche Täter dann auch wieder Fuß fassen konnten. Aber es ist schon hart, wenn man sich überlegt, dass es ja nicht nur irgendwie stillschweigend so eine Reintegration gab, sondern als Klopfer seinen 70. bzw. 75. Geburtstag gefeiert hat, da hatte er noch als Rechtsanwalt in Ulm praktiziert. Da wurde ihm gratuliert vom Stuttgarter Justizministerium. Die haben aber vorher Erkundigung eingeholt beim Ulmer Landgericht, wie denn das mit dem Klopfer, wie denn der Jubilar so wäre. Und man muss sich vorstellen, die Antwort lautete, er ist als Beratungs- und Prozessanwalt äußerst korrekt, von vollendeten Umgangsformen, als Vorbild des integren und noblen Rechtsanwalts der alten Schule beim Landgericht sehr geschätzt und respektiert. das ist natürlich weit darüber hinausgeht. Das ist ja eine Lobeshymne. Und das ist natürlich für uns heute einfach nicht mehr vorstellbar, wie weit die mentale Integration auch ging.
Die Durchführungsgesetze des Grundgesetzartikels 131 ermöglichten tausenden ehemaligen NS-Beamten die Rückkehr in den Staatsdienst. Und die vom Bundestag 49 und 54 verabschiedeten Straffreiheitsgesetze machten wesentliche Maßnahmen der alliierten Entnazifizierung rückgängig. Nach § 1 wurden bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die vor dem 1. Januar 1953 begangen worden waren, bereits verhängte Strafen und Geldbußen erlassen, sowie noch anhängige Verfahren niedergeschlagen. Die Straffreiheitsgesetze waren nicht unbedingt auf die Straffreiheit von nationalsozialistischen Tätern ausgerichtet, sondern in den Debatten wurden etwa Schwarzmarktgeschäfte oder Eigentumsdelikte während der Nachkriegszeit hervorgehoben. Aber es konnten auch durchaus schwere Taten, aber keine Tötungsdelikte aus der Zeit des Nationalsozialismus darunter fallen. Ein Nutznießer der Gesetzeslage, Dr. Gerhard Klopfer. Doch wieso gab es überhaupt diese Gesetze?
Es gibt ja einen riesen Grundkonflikt, eine riesen Grundfrage. Wie kann man in so einer total kompromittierten Gesellschaft, wie sie die deutsche nach 45 war, Demokratie stärken? Wie kann man die fördern? Und es gibt eben Vertreter einer total radikalen Entnazifizierungspolitik, die gesagt haben, wir müssen die Täter bestrafen. Auch die formalen NSDAP-Funktionäre dürfen nicht in Schlüsselpositionen und auch nicht in der Verwaltung sein. Andererseits war die Gesellschaft ja extrem zerstört, Zusammenbruchsgesellschaft, bestehende Verwaltungsstrukturen wieder aufzubauen. Nur mit Leuten, die eben vorher nicht in den Ämtern gewesen sind, das war ja extrem mühselig, weil die ja auch eine Expertise mitbrachten. Das war das eine Argument, ein pragmatisches. Das zweite Argument war aber auch zu sagen, wenn wir jetzt alle ausgrenzen, die im Nationalsozialismus in irgendeiner Art und Weise als Mittäter, Mitläufer oder so irgendwie beteiligt waren und die bestrafen, dann besteht die Gefahr, dass wir die nicht in die demokratische Gesellschaft integrieren können. Das zum Beispiel Kurt Schumacher oder auch hier der damalige Ulmer Oberbürgermeister Robert Scholl, die waren Vertreter von einer ganz weichen Entnazifizierungspolitik. Die wollten selbst, Schumacher, hier der Sozialdemokrat, wollte selbst Waffen-SS-Leute wieder auch in die Partei mit aufnehmen, in die SPD, mit dem Argument, wir müssen die Leute aufnehmen, wir müssen das schaffen, dass die Teil der demokratischen Gesellschaft werden. Also das sind die beiden Hauptargumente, pragmatisch und im Demokratisierungsprozess.
Durch einen Artikel des amerikanischen Anwalts Robert Kempner, der Klopfer nach Kriegsende verhört hatte, wurde die deutsche Bundesregierung auf den ehemaligen Staatssekretär Bormanns aufmerksam. Der Artikel bestand aus einer Beschwerde Kempners, dass Dr. Gerhard Klopfer trotz genügend belasteten Beweismaterials nie zur Rechenschaft gezogen worden sei. In einer Fragestunde des Deutschen Bundestages am 28. September 1960 richtete der Abgeordnete Franz Neumann von der SPD folgende Anfrage an die Bundesregierung.
Ist der Bundesregierung bekannt, ob gegen den Vertreter des im Nürnberger Prozess in Abwesenheit zum Tode verurteilten Reichsleiter Martin Bormann, Staatssekretär Klopfer, ein Strafverfahren vor einem deutschen Gericht durchgeführt wurde?
Wie gefordert begann die Staatsanwaltschaft Ulm mit den Ermittlungen gegen Klopfer. Die Strafverfolgungsbehörde lud ihn zwar vor, stellte das Verfahren aber nach 16 Monaten ein. Wieder stellt sich nur eine Frage. Warum?
Ja, weil es eine grundlegende Rechtskonstruktion gab, die erst 2010 eigentlich revidiert wurde. Und da mussten die Angeklagten, den Angeklagten musste nachgewiesen werden, dass sie nicht auf Befehl von oben handelten, sondern dass sie eine eigene, genuine Motivation mitbrachten, die sie als Verbrecher sozusagen stempelte. Und Klopfer, Verteidigungsstrategie hat genauso verfangen wie die so viele anderer Täter, die unter diesem Beihilfeverfahren freigesprochen haben. Sie haben gesagt, sie haben von sich aus nichts gemacht. Sie wurden dazu gezwungen. Sie haben ja alles nur gemacht, um Schlimmeres abzuwenden. Und damit haben sie ihren eigenen Anteil so klein geredet, dass sie da nicht verfolgt wurden.
Wie schon bei den Verhören im Rahmen der Nürnberger Prozesse, als auch bei der Vorladung zur Staatsanwaltschaft Ulm, wies Klopfer auf eidesstaatliche Erklärungen hin. Diese haben sich die Nazis gegenseitig ausgestellt, um ihre Unschuld zu beteuern.
Als die Entnazifizierung in deutsche Hände gegeben wurde, da wurden Laiengerichte eingerichtet, die hießen Spruchkammern. Und die Spruchkammern versuchten jetzt anhand eines Fragebogens, aber auch anhand von Zeugenaussagen, sogenannten eidesstattlichen Erklärungen, sich ein Bild darüber zu machen, wie die Menschen verstrickt waren. Jetzt gibt es, das kann man nicht anders sagen, sogenannte Entlastungskartelle, dass sich Menschen untereinander gegenseitig als gegenseitig reinzuwaschen, solche eidesstattlichen Erklärungen ausgestellt haben. Also im Falle Klopfers war es so, dass ganz viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Parteikanzlei, das war ja sozusagen die zentrale das zentrale Führungsorgan der NSDAP, dass die sich gegenseitig solche Persilscheine, nennt man die ja auch, ausgestellt haben. Und wie wirkkräftig die waren, hängt auch damit zusammen, dass es eben sehr wenig Menschen gab, die den Mut aufbrachten, die überhaupt noch da waren, die nicht ermordet waren, die in der Lage waren, wahrheitsgetreue andere Erklärungen abzugeben.
Damit gab es vor allem ein Problem im Falle Klopfer. Es fehlt die Beweislast.
Ja, denn die Beweislast war ja genau so gedreht, dass nicht gesagt wurde, jeder, der in dem Apparat mitgearbeitet hat, ist mitverantwortlich, sondern es musste dem Einzelnen eine über die Organisation hinausgehende Verfolgungswille attestiert werden. Und da war das Einfallstor für diese ganzen Verteidigungsstrategien dann eben mit eröffnet. Und diese Hilfe und Entlastung, die ging ja auch immer diese Persilschreiben hinaus. Also die Sekretärin von Klopfer hat ja zum Beispiel dafür gesorgt, dass er in der Zeit, als er noch nicht wieder als Rechtsanwalt zugelassen war, also in den frühen 50er Jahren, dass er da auch eine Anstellung fand. Und diese Netzwerke, diese Täternetzwerke, die trugen in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen.
Nach einem erfüllten Leben zum Wohle aller, die in seinem Einflussbereich waren. Die Todesanzeige löste Empörung aus. Seine Ehefrau wurde dennoch nicht angeklagt, wenngleich der damalige Ulmer SPD-Fraktionsvorsitzende und spätere Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner von Verhöhnung der Opfer sprach.
Es kam dann zu keiner Anklage, aber es war tatsächlich so, dass es eine große, breite Distanzierung gab. Und also auch diejenigen, ich hatte ja schon jetzt das Landgericht erwähnt, das ihn vorher so gehuldigt hatte ja auch, als Juristen alter Schule, ich meine, das muss man sich ja auch schon mal vorstellen, dass einfach ein gesellschaftliches Klima entstanden ist, in dem das nicht mehr möglich war. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn es so eine moralische Ächtung von diesen Geschichtsrelativierungen gibt. Und deswegen ist das ja auch so erschütternd und erschreckend, dass jetzt wieder solche Verharmlosungen, absolut schiefen Vergleiche und so wieder entstehen. Also dieses Klima, das brauchen wir einfach.
Der Fall Klopfer. Er zeigt, wie einfach es teilweise hochrangige NS-Mitglieder hatten, in der Bundesrepublik wieder Fuß zu fassen. Ob Klopfer nach heutigem Rechtssystem wohl auch so ungeschoren davon gekommen wäre? Wohl eher nicht.